Mir ist schon das Gruseln gekommen, oft, wenn ich so lese drüber und mir das vorstelle, ne, wer da alles real-time das Internet durchsucht und darauf reagiert. Ne? Real-time, nicht irgendwann später, sondern direkt, während sich das noch verbreitet, da eingreifen kann. Das ist ganz klar hybride Kriegsführung letztlich, die, die eben auch gegen die eigenen Bürger geht, wenn sie zu kritisch werden.
Ermöglicht durch Ihre Unterstützung. Vielen Dank.
Personen und Perspektiven. Bastian Barucker im Gespräch.
Herzlich willkommen, Norbert Hering. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für ein Gespräch nehmen.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Und wir danken auch gerade der Deutschen Bahn, dass sie es geschafft hat, Sie pünktlich bis hierher zu bringen. Also ich bin ebenfalls dankbar, dass es geklappt hat. Ich stelle Sie kurz vor, Sie sind promovierter Volkswirt. 3 Jahre lang waren Sie für die Commerzbank als Analyst und Redenschreiber tätig. Seit knapp 30 Jahren sind Sie als Wirtschaftsjournalist tätig. Dabei waren Sie unter anderem als Ressortleiter für die Börsenzeitung, die Financial Times Deutschland und das Handelsblatt tätig. Sie sind Autor verschiedener Sachbücher, darunter der Spiegel-Bestseller Endspiel Kapitalismus. Sie sind außerdem Mitglied der Partei Bündnis Sarah Wagenknecht. In Ihrem neuen Buch, und genau darum soll es heute gehen, es nennt sich Der Wahrheitskomplex, beschreiben Sie ein, und jetzt zitiere ich mal, größtenteils staatlich finanziertes, zentral gesteuertes und digital hochgerüstetes Netzwerk, das das tut, was der demokratische Staat selbst nicht darf: Zensur, Propaganda, Diffamierung und politische Einflussnahme. Zitat Ende. Bevor wir einsteigen ins Thema, würde ich gerne von Ihnen wissen, wie kam es dazu, dass Sie dieses Buch geschrieben haben? Es ist sehr komplex und tief, würde ich sagen. Aber wie kam es zu der Themenwahl und dann dem Entschluss, es zu schreiben?
Also erst muss ich eine kleine Korrektur anbringen. Mhm. Beim Handelsblatt war ich kein Ressortleiter, aber dafür sehr lange, seit 2002. Wie kam es zu dem Buch? Eigentlich wollte ich kein Buch mehr schreiben, mich aufs Bloggen konzentrieren, weil es einfach weniger Aufwand bringt, ein Thema zu bringen. Aber ich habe eben, also schon 2016 habe ich gemerkt, dass da was läuft, als der Atlantic Council, das ist so der politische Arm der NATO, eine Feindesliste von trojanischen Pferden in Europa rausgebracht hat und die also wirklich ganz übel diffamiert hat und das sehr intensiv und positiv aufgenommen und umgesetzt wurde in Deutschland. Da ist dann sehr viel passiert bei uns in der Richtung. Also es wurde nicht drüber berichtet. Das habe meines Wissens nur ich gemacht auf meinem Blog, aber es wurde über die Leute berichtet, die da drin sind, und das irgendwie gedacht, da läuft was, ne? Und habe das verfolgt und habe auf meinem Blog auch immer wieder drüber geschrieben, aber war da länger auch nur an der Oberfläche. Und dann habe ich in den letzten Jahren, bin ich auf Institutionen gestoßen, wie das Institute for Strategic Dialogue, das auch einen Ableger hat, den unser Außenministerium finanziert hat, oder Alliance for Europe, den kaum jemand kennt, aber sehr wichtig ist und sehr viel Arbeit macht in diesem Wahrheitskomplex. Und dann dachte ich mir zuerst, die porträtiere ich jetzt. Der Plan war so ähnlich wie das, was die Organisation Libnet, die Journalistengruppe, kürzlich vorgestellt hat. Zum Glück habe ich es anders gemacht, sonst hätten wir uns da die Butter vom Brot genommen. Aber ich wollte so ähnlich machen, nur ausführlicher. Aber ich habe irgendwie gemerkt, ich kriege das nicht hin, das Zusammenwirken von diesen Organisationen, diesen ganzen Komplex irgendwie darzustellen. Das geht nur im Buch, und deswegen habe ich ein neues Buch geschrieben und habe bei der Recherche zu dem Buch zu meinem Erstaunen gemerkt, dass ich immer noch sehr viel gelernt habe, wenn ich da in die Tiefe gegangen bin, Zusammenhänge gefunden habe, die ich vorher nicht kannte. Also insgesamt, ich hatte schon den Eindruck, und der hat sich verfestigt, dass das ein sehr planvolles Agieren war, diesen Wahrheitskomplex aufzubauen. es kriegt jeder mit, dass da was passiert und dass es mit der Meinungsfreiheit nicht mehr so toll ist. Mhm. Aber wie das zustande gekommen ist, das weiß eigentlich kaum jemand. Und darum ging es mal hier aufzuklären.
Mhm. Und das genau ist das Thema, das da Licht reinzubringen. Und Sie haben jetzt Meinungsfreiheit schon erwähnt. Damit würde ich auch gerne einsteigen. Das ist auch am Anfang Ihres Buches. Natürlich gehören Wahrheitskomplex und Meinungsfreiheit zusammen. Wie ist es denn um die Meinungsfreiheit bestellt? Was haben Sie bei den Recherchen festgestellt?
Also die Menschen sehen, dass man nicht mehr ohne weiteres sagen kann, was man denkt und dass man vorsichtig sein sollte. Das ist ja kaum noch zu verbergen. Mhm. Und der Trend ist auch deutlich. Also es gibt eine Allensbach-Umfrage zu dem Thema. Etwa in der Richtung kann man ohne Angst sagen, was man denkt. Ich kann es jetzt nicht wörtlich sagen. Das sind vor etwa 20 Jahren oder so, waren noch 3/4 der Ansicht, ja, das kann man. Und seit ein paar Jahren ist das auf unter 50% gesunken. Und ich bin einigermaßen sicher, dass mit den EU-Sanktionen gegen Journalisten und was in letzter Zeit sonst noch alles passiert ist, dass es nicht gestiegen ist, sondern eher weiter gesunken. Mhm. Und in meinem Buch geht's eben auch drum. Und insofern ist es voller Beispiele, die zeigen, dass die Meinungsfreiheit eben nicht mehr gegeben ist, sondern dass mit Unterstützung des Staates diejenigen Schwierigkeiten bekommen und Nachteile erleiden, über Kritik und Gegenrede hinaus, die kritisch sind und die Narrative vertreten, die dem Staat nicht gefallen. Mhm. Ich nenne das Wahrheiten, was andere auch Narrative nennen, aber das ist letztlich gemeint. Also es gibt eigentlich verschiedene Wahrheiten, verschiedene Interpretationen, die man aus Fakten ableiten kann. Habe ich mir unter anderem vom Atlantic Council so erklären lassen, der das sehr offen beschreibt, dass es verschiedene Wahrheiten geht und mhm. dass es für den Machterhalt darum geht, der richtigen Wahrheit zur Durchsetzung zu verhelfen, also der richtigen Interpretation, der nützlichen für die Mächtigen.
Mhm. Bevor wir in den Komplex vielleicht reinwandern oder ihn durchwandern, bleibe ich noch kurz bei der Meinungsfreiheit. Was, das ist auch Teil Ihres Buches ein bisschen, wie steht denn das Bundesverfassungsgericht zur Meinungsfreiheit?
Also das hat sehr deutlich geurteilt, dass Meinungsfreiheit essentiell ist für die Demokratie, grundlegend, dass es auch nicht darauf ankommt, ob eine Meinung schön, unterstützenswert, nützlich oder schädlich ist. Sie darf auch überzogen sein, Kritik darf überzogen sein. Das Verfassungsgericht hat auch gesagt, dass gerade Kritik an der Regierung und den Regierungen besonders unter dem Schutz der Meinungsfreiheit steht, weil die Meinungsfreiheit vor allem auch der Machtkritik dient, damit diese möglich ist, weil das für die Demokratie wichtig ist. Also eigentlich alles. Aber wir haben dann eben ein Gesetz wie den Majestätsbeleidigungsparagrafen, der gerade Politiker, insbesondere auch Spitzenpolitiker, die Macht ausüben über die Bürger, besonders schützt, dass die Bürger über die Macht ausgeübt werden, sie nicht kritisieren dürfen. Eigentlich in diametralem Kontrast zumindest vom Geist dessen her, was das Verfassungsgericht sagt.
Mhm. Dann gehen wir doch mal in diesen Wahrheitskomplex rein. Also was sind jetzt von oben raufgeschaut vielleicht? Ich habe dann im Lesen festgestellt, dass der relativ groß ist sozusagen, also geografisch groß, aber auch vernetzt. Was sind jetzt die wesentlichen Akteure dieses Komplexes? Kann man die kategorisieren, benennen?
Ja, ich habe mir auch einen Spickzettel machen müssen dafür, weil er wirklich so komplex ist und so vielfältig. Vielleicht kriegt man am einfachsten Struktur, wenn man sagt, was der Wahrheitskomplex macht. Mhm. Also der Wahrheitskomplex legt fest, was die einzige Wahrheit ist angeblich, also welche Interpretation der Fakten die richtige ist. Er durchsucht mit Computerprogrammen zum Teil in Echtzeit das Internet nach Wahrheiten, die davon abweichen und irgendwie einflussreich sind, und sorgt dann dafür, dass diese abweichenden, schädlichen Wahrheiten unterdrückt werden. Das macht er, indem er die, also im Internet vor allem, ich habe auch eine Passage zu den traditionellen Medien, aber vor allem geht es ums Internet, indem die sozialen Medienplattformen dazu gedrängt werden, Beiträge zu löschen, ganze Accounts zu blockieren oder zu löschen oder ganz perfide, was eigentlich gar nicht sein dürfte, Shadowbanning zu betreiben, was lange geleugnet wurde, dass es das überhaupt gibt. Mhm. Inzwischen liest man es im Digital Services Act der EU, also in dem Gesetz, das zentral ist dafür, ist es eine empfohlene Maßnahme, um gegen Desinformation vorzugehen, also gegen abweichende Maßnahmen. Das heißt, der Staat drängt darauf, heimlich Beiträge auszubremsen, die nicht illegal sind, sonst könnte man sie sperren und verbieten. Mhm. Es sind Meinungen und die werden mit staatlicher Unterstützung heimlich ausgebremst. Jetzt bin ich wieder reingegangen, um es noch zu vervollständigen. Was anderes ist da noch Druck auf Veranstalter auszuüben, damit Leute, die abweichende Meinungen vertreten, auch im normalen analogen Leben nicht auftreten können. Und dann gibt es noch die härteren Maßnahmen des Strafrechts oder Sanktionen. Also das ist das, was der Wahrheitskomplex im Kern tut. Mhm. Und diejenigen, die das tun, sind ganz zentral die Faktenchecker, die festlegen sollen, was die Wahrheit ist, weil der Staat kann das nicht. Deswegen sind die ganz zentral, weil ein staatliches Wahrheitsministerium, da wird jeder sagen, das kann ja nicht sein. Ne? Mhm. Deswegen unterstützt der Faktenchecker, die das für ihn tun, die aber allesamt staatsnah und fast alle staatlich alimentiert sind. Es gibt dann noch Unternehmen, die für einen Wahrheitskomplex, Start-ups meistens aus dem IT-Bereich, die für den Wahrheitskomplex die Algorithmen, die Computerprogramme schaffen, damit er das auch alles findet. Es wurden Meldestellen geschaffen und Hinweisgeber, die dafür sorgen, dass Inhalteinsteller entweder mit den Plattformen oder mit den Strafverfolgern Ärger kriegen. Landesmedienanstalten wurde das Recht gegeben, unabhängige Medien zu beaufsichtigen und dafür zu sorgen, dass die keine schädlichen Wahrheiten verbreiten. Dann gehört noch der Verfassungsschutz dazu, der sich die verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates ausgedacht hat. Also wenn man zu sehr Kritik übt, kriegt man Ärger mit dem Verfassungsschutz. Erinnert schon sehr an DDR-Verhältnisse. Staatsanwaltschaften und Landeskriminalämter, die schon mal Hausdurchsuchungen machen, wenn jemand, ein Politiker, mit einem Meme kritisch angeht. Es machen auch noch Bibliotheksverbände mit, die meinen, Warnhinweise in Büchern anbringen zu müssen, wenn die vielleicht schädliche, in Anführungszeichen, Wahrheiten verbreiten. Es gibt Universitäten, wo Desinformationsforscher, sogenannte, so die wissenschaftliche Hintergrundarbeit dazu machen und auch untersuchen, wer mit wem und wer das liest, was der auch sonst noch liest und so, welche Seiten da zusammen. Das machen auch Leute an der Uni, natürlich mit staatlicher Unterstützung. Ja. Und dann gibt's am Rand eben noch Banken, die Konten sperren, meistens wahrscheinlich nicht auf eigene Initiative, sondern entweder weil es einen Shitstorm gab oder weil vielleicht jemand von der Bankaufsicht angerufen hat, und kulturelle Einrichtungen, die entweder in vorauseilendem Gehorsam oder wenn es so einen Shitstorm gibt, dann einfach kritische Leute wieder ausladen oder gar nicht erst einladen. Also sehr, sehr umfangreich, aber Faktenchecker sind der Kern, die sorgen dafür, die richtigen Leute und die richtigen falschen Botschaften zu diskreditieren und die anderen greifen das eigentlich alle auf.
Mhm. Vielleicht gehen wir da kurz rein, weil das war ja jetzt eine unglaublich lange Liste und man würde eigentlich sagen, also so ein Komplex passt nicht zu einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, jedenfalls nicht mit der Arbeit, die Sie da tätigen. Vielleicht gehen wir kurz zu den Faktencheckern. Gerade bei Corona habe ich erlebt einen Anstieg von Faktenchecker-Meldungen und wie eine Dringlichkeit, Sachen Fakten zu checken. Was sind denn relevante Faktenchecker in Deutschland, die sozusagen zum Wahrheitskomplex gehören? Und Sie haben jetzt auch erwähnt, staatlich finanziert. Und wie sind die dann meistens finanziert? Was sind da Beispiele?
Also Korrektiv gehört zu den wichtigen. Mhm. Also die sind nicht nur Faktenchecker, aber die haben eine Faktencheck-Abteilung seit 2017. AD Faktenfinder macht sehr viel und sehr staatstragend. Und dann ganz besonders bedenklich ist DPA, Deutsche Presseagentur, die österreichische auch, APA, die führende, AFP auch. Die sind sogar alle zusammen in einer Vernetzungsorganisation, die EU gegründet hat, um Faktenchecker zu vernetzen und zu unterstützen, und machen selber diese Faktenchecks, also ganz nah an der EU dran, machen auch Projekte, die staatlich finanziert werden, also extrem bedenklich, weil die Nachrichtenagenturen ja an sich schon extrem einflussreich sind, weil praktisch alle außer den größten überregionalen Zeitungen nehmen ja einen Großteil ihrer Nachrichten einfach so von DPA und oder AFP. Und wenn die dann das kann schon zu einer Gleichrichtung führen. Und wenn die dann so nah am Staat sind und für die EU Fact-Checking machen, die kontrollieren auch für die EU, ob die Plattformen das alles so einhalten, wie sie gedrängt werden, die Desinformationen zu löschen und zurückzudrängen und all sowas. Also sehr, sehr staatsnah, sehr bedenklich und eben auch sehr einflussreich, weil wenn die DPA Faktenchecker so einen Bericht schreiben, dann weiß jeder bei DPA, was die Wahrheit zu sein hat. Es weiß jeder in den Redaktionen, was man zu schreiben hat. Und das Gleiche beim AD Faktenfinder, das ist vielleicht auch mit das Wichtigste. Wenn der Faktenfinder dann irgendwas schreibt, das ist falsch, Faktenchecker haben gesagt, es ist falsch, ARD-Faktenchecker, dann kann sich doch kein ARD-Redakteur mehr hinstellen und genau diese diskreditierte Weisheit verbreiten. Der kriegt ja sofort Ärger mit seinem Chef. Das heißt, die haben da nach innen einen sehr großen Einfluss und nach außen natürlich auch, weil es dann immer heißt, Faktenchecker haben festgestellt und da muss ja keiner mehr irgendwie lesen. Das reicht ja der Verweis drauf, wurde schon als Desinformation entlarvt von Faktencheckern und dann ist es so.
Beim ARD-Faktenfinder ist jetzt klar, woher er sein Geld bekommt. Der wird sein Geld von den GEZ-Gebühren bekommen. Bei Korrektiv zum Beispiel, wie ist es da? Finanzieren die sich dann wie eigentlich?
Korrektiv kriegt Geld vom Staat, kriegt Geld von Facebook und anderen Plattformen. Auch mit maßgeblicher Unterstützung des Staates. Also die sind damals 2017, als sie zu Faktencheckern für Facebook wurden, geschah das auf massiven Druck von Heiko Maas, SPD-Finanzminister hin, der da gerade ein paar Monate vorher angefangen hatte, Druck auf Facebook aufzubauen, zusammen mit der Amadeo-Antonio-Stiftung. Auch letztlich erfolgreichen Druck, sagen die auch selber, dass das geholfen hat. Staat und dann auch noch die Die Prost-Stiftung hat viel Geld gegeben in der Anfangszeit des Bodo Hombach war damals der, glaube Co-Chef von der Stiftung, der hat es wohl eingefädelt. Also es ist eine SPD-nahe Veranstaltung, korrektiv, wird großzügig von Stiftungen, Plattformen und Staat finanziert. Mhm.
Ja. Weil das ja auch mir kommt es vor, ein Instrument ist jetzt, das ist ja auch ein Untertitel im Buch, dass NGOs, und NGO heißt ja Non-Governmental Organization, also der, sage ich erstmal, nicht stark belesene Zuschauer würde meinen, er liest die Meinung von jemandem, der nicht in direkten Kontakt mit dem Staat steht, was jetzt in dem Fall jetzt bei Korrektiv einfach nicht stimmen würde, wenn so eine Finanzgelder fließen. Ist das was sich durch den Wahlkomplex zieht als Problematik?
Ja, in vielerlei Hinsicht. Also einerseits, dass sie fast alle staatlich finanziert sind oder zum Teil auch nur von Stiftungen, aber das sind dann oft auch sehr staatsnah und politisch agierende Stiftungen, die ständig als Finanzierer des Wahrheitskomplexes auftauchen. Auch darüber, dass zum Beispiel die EU, wenn sie ihre Richtlinien und Gesetze macht, die einschlägigen, dann wird die Zivilgesellschaft, die sogenannte, angehört. Und wenn man dann guckt, wer in diesen Anhörungen drin ist, dann sind das NGOs, die die EU zum Teil selber gegründet hat, meistens finanziert, die also praktisch nur Stichwortgeber sind, also das fordern, was die EU sowieso will. Also das.
Aha. Also eine Scheinbeteiligung der Bevölkerung.
Ja, ja. Das ist, also die Amerikaner haben den schönen Begriff Astroturfing dafür, also Pseudo-Graswurzelbewegung, Kunstgraswurzelbewegung, sage ich manchmal, ne, was so aussieht wie von unten, aber von oben inszeniert und organisiert ist.
Mhm. Ein Projekt kommt in dem Buch vor mehrmals. Ich hatte mit diesem Projekt auch schon Kontakt. Ist auch von der Regierung finanziert. Das Projekt heißt Demokratie leben, was ja ein wunderschöner Titel ist. Aber inwiefern steht zum Beispiel jetzt so ein Projekt wie Demokratie leben in Verbindung mit dem Wahrheitskomplex?
Also ich glaube, so ziemlich alle von den wichtigeren Institutionen werden von Demokratie leben gefördert. Mhm. Das ist einfach ein Riesenprogramm geworden. Das hat 2014 mit 40 Millionen angefangen und inzwischen ist es, glaube ich, bei 200 und Millionen. Also da kann man schon sehr viele, werden auch sehr, sehr viele Organisationen und noch viel mehr Projekte damit gefördert. Mhm. Und da sind auch sehr, sehr viele Organisationen und Projekte des Wahrheitskomplexes, sowieso des Wahrheitskomplexes im weiteren Sinne. Das ist ja in vielem ein Kampf gegen rechts, der Wahrheitskomplex, ne? Und in diesem Umfeld wird also ziemlich alles gefördert aus Demokratie leben.
Was ja Gelder aus dem Familienministerium sind, glaube ich.
Ja,
ne? Also ich erwähne das, weil vielleicht ist es für den Zuschauer manchmal abstrakt, was das eigentlich ist. Ich kann mal ein ganz praktisches Beispiel erzählen. Ich habe Demokratie leben kennengelernt, als ich rausfand, dass die sozusagen einer Fachstelle für Extremismusprävention 200.000 Euro im Jahr geben. Und diese Fachstelle geht dann auf die Suche nach extrem rechten Ideologien in einem bestimmten Berufsfeld, in dem ich auch tätig bin. Und plötzlich tauchte ich dann da auf in meiner Arbeit, obwohl ich mit extrem rechten Ideologien nichts zu tun habe. Aber die Wirkung ist, wir haben hier eine Arbeit und die wird veröffentlicht von einer Fachstelle, die wird von Demokratie leben finanziert und zufällig finden sich da drin Menschen, die die Regierung scharf kritisieren und öffentlich, dazu zähle ich auch, oder Regierungshandeln. Und da wurde mir zum ersten Mal klar, was für ein Chilling-Effekt das haben kann, so nannte das auch Herr Ristau hier, der auch zur Meinungsfreiheit hier schon war, dass ich natürlich als Betroffener, ich denke, es gibt viele andere, merken, oh, ich könnte da drin vorkommen, mal gucken, ob ich jetzt das sage, was ich zu sagen habe, weitersage. Das ist doch eigentlich, also am eigenen Leib erfahren, ist das, wie der Wahrheitskomplex funktioniert auch, oder?
Ja, das ist eine Diskreditierungsmaschine. Mhm. Also die Amadeo-Antonio-Stiftung, die auch sehr eng an der Politik ist und extrem viel Geld, also die ist ganz überwiegend und sehr reichlich staatlich finanziert. Mhm. Ich glaube auch aus Demokratie leben sehr stark. Die ist da extrem aktiv, weil sie eine extrem weite Definition von Antisemitismus vertritt, die für normalen Menschen schon absurd wirkt, weil sie einfach sagt, jede Verschwörungstheorie ist letztlich antisemitisch, mhm. also was wir irgendwie Verschwörungstheorien nennen. Und Verschwörungstheorie ist im Prinzip alles, was sehr grundsätzlich kritisch gegenüber den Regierenden ist. Da wird auch unterschieden zwischen normaler Regierungskritik und Verschwörungstheorie, also normale Kritik geht davon aus, dass Fehler gemacht werden, und nicht alles klappt, aber keiner ist so richtig schuld und zumindest keiner ist bösen Willens. So darf man kritisieren. Wenn man darüber hinausgeht, ist es Verschwörungstheorie und dann ist es antisemitisch, weil Antisemitismus ist die erste und ursprüngliche und wichtigste Verschwörungstheorie und deswegen in Umkehrung der Gesetze der Logik ist jede Verschwörungstheorie antisemitisch. Ich habe das jetzt nicht übertrieben, das ist so nachzulesen, hat die damalige Chefin auch in der Bundespressekonferenz so vertreten, habe ich damals für ihre Verrücktheit gehalten, aber ist auch schriftlich so und der Verfassungsschutz nimmt das auch genauso. Also wenn man guckt, was er zur AfD zusammengetragen hat, um zu belegen, dass sie verfassungsfeindlich sind kürzlich. Mhm. Da gibt's auch eine lange Passage zum Antisemitismus, die genau diesem verrückten Bild folgt, dass alles, was man irgendwie Verschwörungstheorie nennen kann, auch gleich Antisemitismus ist. Also extrem einflussreich, da sorgt der Staat dafür, dass letztlich mit staatlichem Geld irgendwie Ideologien verbreitet werden, mit denen Staatskritik in Dreck gezogen wird und aus dem Gesellschaftsfähigen rausgedrängt wird.
Ich habe explizit diese Stelle in Ihrem Buch nachrecherchiert, weil ich mir auch nicht vorstellen konnte, dass man Verschwörungstheorie so definiert, also ich hatte das geahnt, aber schwarz auf weiß ist was anderes, weil es ist ja diametral zu dem, was das Bundesverfassungsgericht sogar stärkt und sagt, es ist genau dafür da, Herrschende zu kritisieren. Und bei der Stiftung steht dann wie so da, nee, ist alles so zufällig, man darf nur nicht auf die Idee kommen, dass Herrschende ihre eigenen Interessen verfolgen würden. Das habe ich daraus gelesen und es stimmt wirklich, es ist wirklich so definiert.
Ja, und das ist, wenn es der Staat selber macht, wäre es eben verfassungswidrig und deswegen finanziert er die Amadeo-Antonio-Stiftung, damit die es für ihn macht. Und die Wirkung ist ähnlich oder noch stärker.
Mhm. In Ihrem Buch sprechen Sie von Propagandakrieg auch und immer wieder von starken Verbindungen zwischen Wahrheitskomplex, Militär und Geheimdiensten. Das ist auch eine Ebene, die mir nicht so klar war. Können Sie mal beschreiben, wenn Sie von diesen starken Verbindungen sprechen, haben Sie Beispiele und betrifft das zum Beispiel auch Deutschland?
Ja, ganz massiv betrifft's Deutschland. Mhm. Also vielleicht kommen wir einfach, wenn man guckt, wo es herkommt, wie es begann, dann bin ich, nachdem ich den Fäden allen gefolgt bin, beim Jahr 2014 gelandet. Weiter zurück ging's eigentlich nicht. Da fing's an, dass der Wahrheitskomplex aufgebaut wurde. Das war das Jahr, in dem der Umsturz in der Ukraine stattfand. Das, was nicht Coup oder ähnlich heißen darf für die Faktenchecker. Russland die Krim annektiert hat. Da fing der Propagandakrieg mit Russland an, heiß zu laufen. Da hat dann die NATO in Riga das Stratcom-Zentrum of Excellence gegründet. Strategische Kommunikation heißt übersetzt Propaganda. Das ist ein höfliches Wort für Propaganda. Vielleicht zufällig wurde Korrektiv in dem Jahr gegründet. Mhm. Demokratie leben fing auch in dem Jahr an. Mit relativ bescheiden will ich nicht sagen, dass es damit zu tun hat. Kann auch noch Zufall sein, aber ab da ging es auf jeden Fall los. 2014 war auch der erste Faktenchecker-Gipfel in London, wo auch ein ukrainischer Faktenchecker, der ganz massiv von Militär- und Geheimdienstkreisen finanziert wurde, in 14 Sprachen irgendwie arbeitet und eigentlich als einer der ersten das gemacht hat, was die Faktenchecker heute machen. Dafür wurde gegründet, russische Desinformation zu diskreditieren und aufzudecken. Die anderen Faktenchecker, die haben damals, die allermeisten noch was anderes gemacht. Die haben Regierungsaussagen über Politikerversprechen und Regierungsaussagen überprüft, in Talkshows oder sowas. Das fing dann da an, indem das Geld da reinfloss, dass das umgedreht wurde und in Richtung dieser Ukrainer ging, dass unbequeme Fakten weggecheckt wurden. Im Jahr drauf wurde dann das International Fact Checking Network gegründet, auch aus diesen Kreisen, um genau diesen Faktenchecker-Komplex zu fördern und aufzubauen. Und 2016 war dann die US-Wahl, wo Trump gewann, das Russiagate heißt halt, also ein Riesenbohai um russische Einmischung, wo aber nie irgendwie was Nennenswertes nachgewiesen wurde. Aber da fing es an, dass ganz viel Druck gemacht wurde auf die Plattform, dass sie da was machen müssen gegen die russische Desinformation und so. Und also es gab ganz viel, ich habe ganz viel beim Atlantic Council drüber gelesen. Das hat den Vorteil, dass er, wie gesagt, politischer Arm der NATO, da ist so ziemlich alles drin, was Rang und Namen hatte in Militär- und Geheimdiensten, also mehrere US-Ex-Verteidigungsminister, CIA-Chefs, ehemalige, alle, also in der Größenordnung, voll von solchen Leuten, also ganz klar, dass die wichtig sind, und die schreiben Berichte, die einfach eher für ihre Regierungsklientel sind, die zwar öffentlich sind, aber die liest keiner. Und da liest man sehr viel. Und da steht es drin in Empfehlungen, zum Teil auf Basis von Konferenzen, die das US-Militär in Washington ausgerichtet hat, für Militärattachés von den befreundeten und verbündeten Ländern, wo denen gesagt wird, wie es gehen soll. Ne? Und da ist genau das praktisch empfohlen, wenn man es freundlich formuliert worden, was dann passiert ist. Also auch mit dem Argument, die Regierung kann es nicht selber machen. Einerseits, weil es oft verfassungsrechtlich nicht geht. Zum anderen, weil die Regierung nicht mehr viel Vertrauen genießen bei den Bürgern. Deswegen sollen sie sich an die Zivilgesellschaft wenden und da Gruppen aufbauen, die dafür sorgen, dass die richtigen Wahrheiten verbreitet werden. Sie berichten drüber, wie sie enge Kontakte mit Journalisten, NGOs, Wissenschaftlern geknüpft haben. Haben die dann auch zusammengebracht 2017 zu einer Konferenz in Washington. Eine Teilnehmerliste gibt's leider nicht, aber wenn man so liest, was da so veröffentlicht wurde und wer wie agiert hat unter den Politikern, kriegt man schon so Ahnungen, wer das gewesen sein könnte. Das NATO-Stratcom-Zentrum und insbesondere auch das etwas später gegründete EU-Zentrum, Exzellenzzentrum für hybride Kriegsführung in Helsinki. Letzteres, glaube ich, war es, gibt an, vor Jahren schon, ein Netzwerk von 1800 Wissenschaftlern zu haben, die praktisch unterstützend tätig sind. Das muss praktisch jeder sein, der mit irgendwas in diese Richtung zu tun hat. Ich meine, es gibt ja keine Geld gibt's ja für die Wissenschaftler nur, wenn sie was machen in dieser Richtung. Jemand, der andersrum Richtung Meinungsfreiheit und gegen das kriegt ja keine Staatsaufträge. Also da muss so ziemlich jeder von diesen Desinformationsforschern muss da ja verknüpft sein mit diesem NATO-Zentrum. Und hybride Kriegsführung heißt ja letztlich, dazu zählt Desinformation, ne? Und deswegen erklären sich die Militärs auch dafür zuständig, weil sie sagen, dass Desinformation wird vom Feind genutzt, um die Gesellschaft zu spalten, Demokratien zu schwächen, und deswegen müssen wir dagegen vorgehen. Und das geschieht zum Teil implizit, zum Teil aber auch ganz explizit auf eine Weise, dass jede Desinformation in Anführungszeichen, die dem Feind nützen könnte, unter diesem Rubrum als zu bekämpfen klassifiziert wird und auch wird. Also das ist auch nachgewiesen, dass das geschieht, ne? Und wir sehen es jetzt ja bei den EU-Sanktionen gegen Hüseyin Doğru und Jacques Baud. In der Begründung wird explizit gesagt, man muss nichts nachweisen, dass es russische Einflussnahme irgendwie gibt, Geld oder Aufträge oder sowas. Es reicht, wenn Narrative hartnäckig verbreitet werden, die Russland auch verbreitet, weil es ihnen passt. Dann reicht es schon, um jemanden zu sanktionieren. Das heißt, wir kämpfen mit militärischen Mitteln letztlich gegen Desinformation, wenn sie dem Feind nützt. Und dem Feind nützt natürlich Regierungskritik am ehesten. Ist klar, dass es so ist. Also man hat auch gesehen, dass RT Deutsch sehr intensiv Kritik an den Pandemiemaßnahmen verbreitet hat, die es in Deutschland gab, während in Russland genau solche oder härtere Maßnahmen auch umgesetzt wurden, natürlich nicht kritisiert wurden. Das dient natürlich dazu, irgendwie Regierungskritik zu verstärken. Aber das funktioniert natürlich am besten, wenn's auch wirklich Grund zur Kritik gibt, wenn's irgendein Quatsch ist, das trägt ja nicht. Und von daher heißt es gibt Grund zur Kritik. Leute kritisieren das. Und die werden bekämpft und ihre Botschaften werden bekämpft, weil es dem Feind nützt. Genau das passiert, und das passiert auch erklärtermaßen in zivil-militärischer Zusammenarbeit zwischen Militärstellen der NATO und eben NGOs.
Sie haben jetzt auch schon, oder vielleicht nochmal anders, es gibt ja auch dieses Buch von Herrn Tögel, das nennt sich Kognitive Kriegsführung. Also ich habe den Eindruck, das schreit wieder nach, dass es dazugehört. Sie hatten jetzt den Journalisten, den sanktionierten Journalisten genannt, der hier übrigens in Berlin lebt. Vielleicht nur der Vollständigkeit halber, der ist im Prinzip fast völlig mittellos. Der kann also keinen Zahlungsverkehr mehr machen. Der kann seine Miete nicht zahlen, der kann kein Essen zahlen. Und es ging sogar so weit, wenn ich richtig informiert bin, dass die EU seine Frau mitsanktioniert hat, obwohl sie zwei kleine Kinder haben.
Also es war jetzt nicht direkt die EU, sondern die Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung, die beim Finanzministerium, SPD-Finanzminister, angesiedelt ist, der aber nichts davon wusste in der Regierungspressekonferenz angeblich, dass das passiert ist. Das hat ein Gericht jetzt aber, also das ist immer wieder passiert, dass die Sanktionen verschärft wurden, wenn er an die Öffentlichkeit ging und ein bisschen Krawall gemacht hat, zu Recht, weil die Situation, er hat nichts Unrechtes getan und wird schlimmer bestraft als mancher Kinderschänder. Das ist ja schon ziemlich extrem. weil es angeblich keine Strafe ist, aber es sondern eine Sanktion, aber es aller Grundrechte entkleidet. Und dann wird immer wieder angezogen. Und das Letzte war, dass dann diese Zentralstelle das Konto seiner Frau gesperrt hat, weil sie die Versicherung des gemeinsamen Autos bezahlt hat, nachdem er es nicht mehr konnte, und hat dann daraus geschlossen, und weil die zusammenwohnen und gemeinsame Kinder haben, dass da eine enge Gemeinschaft bezieht und dass damit zu rechnen ist, dass sie für ihn und deswegen muss sie auch sanktioniert werden, und die Familie darf gar kein Geld mehr haben. Das hat ein Gericht dann gekippt letztlich. Also es ist absolut extrem, und wenn ich das jemand erzähle, der es nicht mitbekommt, der will das nicht glauben. Ne? Wenn man an Demokratie glaubt und an Rechtsstaat, dann kann man das eigentlich nicht glauben, dass jemand, der kein Gesetz gebrochen hat, dem nicht mal nachzuweisen ist, dass er irgendwie Geld aus dem Ausland nimmt oder sowas, also auch kein man kann es behaupten, aber es ist nicht nachzuweisen, dass der in dieser Art behandelt wird. Das glaubt normal niemand.
Ich weiß nicht, ob Sie so tief in dem Fall stecken, aber ich würde es einfach interessieren, wer hat es denn wie entschieden? Wie läuft es ab, dass diese Sanktion so bei dem Herrn landet? Also ich habe jetzt schon gehört, diese Zentralstelle ist das durchführende Organ.
Das ist das durchführende Organ.
Aber es muss ja vorher jemand initiiert haben.
Der EU-Rat hat es entschieden, mutmaßlich auf deutsche Initiative. Auch da, also ganz klar militärischer Hintergrund, sieht man auch an der Sprachregelung. Die Regierung sagt auch, da wurde ein Attributionsverfahren durchgeführt. Ist ja ein Wort, das sonst keiner benutzt. Ja. Aber es gibt eben so NATO-Attributionsverfahren, wo geguckt wird, ob das irgendwie mit ausländischer Propaganda wahrscheinlich zu tun hat. Ne? Das wird da wahrscheinlich dahinter sein. Dann entscheidet der EU-Rat bemerkenswerterweise einstimmig. Also es gibt gar keiner, der ein hinreichendes Störgefühl hat und sich auf die Hinterbeine stellt und sagt, na gut, es sind nicht ihre Bürger, ne? Und es gibt wahrscheinlich Ärger, wenn man Nein sagt. Deswegen sagen alle Ja. Dann macht das der EU-Rat, und dann ist das erstmal so. Da ist vorher keine Verteidigung, da ist nichts, und der Rechtsweg hinterher ist denkbar wenig erfolgversprechend.
Jetzt haben wir natürlich oft, oder Sie oft, NATO erwähnt, aber in Ihrem Buch gucken Sie auch kurz auf die andere Seite. Sie gucken auch nach Russland, wenn ich mich richtig erinnere. Es gibt also auf russischer Seite auch einen Wahrheitskomplex, oder?
Ja, die haben das nachgebaut im Prinzip. Also das ist natürlich sehr zum Missfallen des hiesigen Wahrheitskomplexes, weil dazu dient es ja auch.
Ja.
Die haben also mit einfachen Mitteln so, es ist lang nicht so so ausgeklügelt. Das sind oft Einzelpersonen, nur wenige Organisationen. Aber es drumherum ist das Gleiche. Also die haben ein Global Fact-Checking Network gegründet, und dass sich Prinzipien gegeben hat, die genauso schön klingen wie die der anderen Netzwerke und so. Das wirkt schon ein bisschen wie Verhöhnung, weil rauskommt natürlich das Gegenteil, ne? Ist natürlich genauso Propaganda mit genau fast den gleichen schönen Prinzipien von Objektivität, und kommt natürlich das genaue Gegenteil raus immer. Insofern ist es eine Gegenreaktion gegen den westlichen Wahrheitskomplex, der sich gegen Russland richtet, um den eben so ein bisschen zu diskreditieren.
Aber wenn man Ihrer These folgt, dass es militärisch Teil des militärisch-industriellen Komplexes oder Teil der kognitiven Kriegsführung, macht Sinn, dass sich sozusagen alle Beteiligten gleicher Strategien bedienen, weil sie wissen, dass es um die Zustimmung der Bevölkerung geht, um das Denken und Fühlen der Menschen, die dort leben. Ja. Mhm. Sie schreiben in Ihrem Buch, das fand ich sehr besonders, dass Deutschland eine Vorreiterrolle also hatte bei der Erstellung des Wahrheitskomplexes, bei der Einführung. Können Sie mal beschreiben, was Sie damit meinen, diese Vorreiterrolle?
Ja, also Heiko Maas war der sehr zentraler Akteur, der damalige Justizminister, später zum Außenminister aufgestiegen, mit sehr lauter Unterstützung des Atlantic Council übrigens und großem Lob für sein Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Mhm. Also der hat in der Frühphase 2016 schon, glaube ich, angefangen mit der Amadeo Antonio Stiftung zusammen Druck auf Facebook zu machen, dass die gegen Hassrede, hieß es damals noch, vorgehen, gegen illegale Hassrede. Das Institut für Strategic Dialogue hat dann auch noch mitgemacht und hatte auch noch mehr Erfolg als er. Mhm. Und als dann 2016 auch diese Russiagate-Hysterie war und das auch ganz massiv zu uns gebracht wurde mit dieser Feindesliste vom Atlantic Council und vielen Medienberichten drum, da hat er sich rangesetzt und das Netzwerkdurchsetzungsgesetz begonnen zu schreiben und hatte im Frühjahr dann auch schon einen Entwurf fertig. Und das ist praktisch der Prototyp, also sowohl sein Druck auf Facebook, da freiwillig was zu machen, das war das Vorbild für diese Wohlverhaltenskodizes, die die EU dann gegenüber den Plattformen durchgesetzt hat. Und das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist praktisch das Vorbild für den Digital Services Act und ist damit auch außer Kraft getreten. Dann, da hat er solche Dinge reingeschrieben, wie dass Plattformen offensichtlich rechtswidrige Inhalte innerhalb von 24 Stunden, glaube ich, löschen müssen. Finde ich irgendwie an der Grenze okay. Mhm. Nicht offensichtlich rechtswidrige innerhalb einer Woche. Mhm. Ja, wie soll eine Plattform entscheiden, ob ein nicht offensichtlich rechtswidriger Beitrag rechtswidrig ist oder nicht? Ist nicht ihre Sache. Hat er da reingeschrieben als Justizminister, solche Dinge. Aber das ist das Prinzip, dass der Atlantic Council und andere vorgeschlagen haben. Heiko Maas hat es auch dem Handelsblatt gegenüber damals gesagt, habe ich später gesehen. Also er hat, das war nochmal 2 Jahre später, ja, da hat er den Schulterschluss mit den USA verkündet. Da ging es um eine andere Institution, die gegründet wurde, und hat gesagt, das Prinzip ist, wir wollen nicht uns um einzelne Beiträge kümmern, sondern wir wollen das systemisch machen. Wir wollen dafür sorgen, dass die Plattformen selber sich drum kümmern, dass sie Beiträge, die wir nicht wollen, nicht durch einzelne Hinweise nur, sondern generell ausbremsen. Und das ist ja das Prinzip des Digital Services Act. Da wird eben den Plattformen gesagt, ihr müsst die Risiken aus illegalen und aus schädlichen Inhalten minimieren, begrenzen. Und dafür werden sie dann gedrängt, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen. Also ihnen wird sehr detailliert letztlich gesagt, was sie zu tun haben. Aber sie tun das pro forma selber. Sie wissen, was sie ausbremsen sollen und kriegen es dann noch von den Faktencheckern und Hinweisgebern gesagt, denen sie letztlich zuhören müssen, weil sie sonst Ärger kriegen. Mhm. Also das ist das Prinzip, was Maas mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz schon eingeführt hatte, was der Atlantic Council schon vorher auch als Prinzip in den Raum gestellt hat, dem man folgen sollte. Also das war alles, ist nicht irgendwie zufällig passiert, sondern es gab die Blaupausen, die typischerweise aus Washington kamen.
Und jetzt mit der Anwendung von KI, das hatten Sie ja auch am Anfang schon gesagt, ist es ja technisch jetzt nicht so schwierig, wirklich in Real-Time auf diesen Plattformen danach zu suchen, was, wie Sie jetzt sagen, könnte potenziell schädlich sein und das wiederum in eine Reichweite zu beschränken oder sofort zu löschen, oder?
Ja, ja. Also es ist natürlich schwer reinzugucken, was da gemacht wird, aber die Computerprogramme, die sind zum Teil real-time oder near real-time, wird angegeben. Das heißt, man kann davon ausgehen, wenn da jemand mit großer Reichweite, manchmal vielleicht auch ich, wenn er mal ein Körnchen findet, was dann abgeht im Internet, dass dann ein Lämpchen aufleuchtet irgendwie bei den Zuständigen, die sich das angucken und über ihre privilegierten Kanäle den Plattformen sagen, dann müsst ihr was machen. Also mein Eindruck ist schon, dass das öfter mal vorkommt, dass Beiträge, die besonders kritisch sind, erst einmal, also ich stelle vieles, was ich auf dem Blog habe, dann auch auf X als gleicher Artikel. Und da sieht man eben, wie er sich verbreitet. Und der verbreitet sich oft recht stark und dann kommt irgendwie ein Knick. Also da habe ich schon manchmal den Eindruck, das könnte sowas sein. Und bei vielen Leuten wie Stefan Homburg und so, die extrem viele Follower haben, da ist also die Anzeigehäufigkeit auf X völlig unverhältnismäßig gering zu ihren Followern. Also da ist schon, das muss natürlich nicht real-time sein, ne? Aber ja, also das ist, ich finde es schon extrem. Also mir ist schon das Gruseln gekommen oft, wenn ich so lese drüber und mir das vorstelle, ne, wer da alles real-time das Internet durchsucht und darauf reagiert. Ne? Real-time, nicht irgendwann später, sondern direkt, während sich das noch verbreitet, da eingreifen kann.
Hat der Elon Musk mal so gesagt, der ist Freedom of Speech, but there's no freedom of reach oder so. Also die Reichweite, du kannst sagen, was du willst, aber wir können mitbestimmen, ob es jemanden erreicht oder
ja,
nicht.
Ja, ja. Und er wehrt sich ja ziemlich gegen die EU oder tut auch nur so, ist schwer zu sagen. Immerhin macht das transparent und hat auch verkündet über seine Plattform, dass er in Großbritannien und der EU weiterhin aus rechtlichen Gründen legale Beiträge ausbremsen muss. Also ausdrücklich auch legale Beiträge, wofür es ja in einem Rechtsstaat und in einer liberalen Demokratie, mir fällt keine Rechtfertigung ein, wie ein Staat sagen kann, also auf staatlichen Druck hin, legale Beiträge, die irgendwie schädlich sind. Also im DSA heißt das schädlich für die demokratische Meinungsbildung oder so ähnlich, schädlich für, also das ist ja alles, ne?
Ja.
Auch Wahlen beeinflussen könnte. Ja, das will man ja machen, ne? wenn man politisch aktiv ist, wenn man Wahlen beeinflussen.
Jede Partei möchte Wahlen beeinflussen.
Insofern, also extrem weit. Ich bin im Moment in einem inzwischen ausgedehnten E-Mail-Wechsel mit der zuständigen Stelle bei der Bundesnetzagentur, um herauszufinden oder eine klare Äußerung zu bekommen, ob die Hinweisgeber nur illegale Inhalte melden und löschen lassen sollen oder auch solche schädlichen. Es ist sehr schwierig, da eine konkrete Aussage zuzukriegen.
In Ihrem Buch, als ich es las, zoomte es sich immer weiter raus und irgendwann tauchte dann die UN auf, also die Vereinten Nationen. Und auch die sozusagen spielen eine Rolle im Wahrheitskomplex. Können Sie mal beschreiben, was die UN in Ihrem Buch macht, wie sie da reingekommen ist?
Ja, also die WHO ist kriegt eine besondere Rolle. Die ist ja eine Unterorganisation. Ne? die ist extrem umtriebig gewesen während Corona und hat leider danach auch nicht aufgehört. Bei der Durchforschung des Internets, wissenschaftlich gestützt und mit sehr hochkarätigen Computerprogrammen. Ich nehme mal an, die guten Beziehungen zu Geldgebern wie der Gates-Stiftung, des Microsoft-Gründers und so helfen dabei, dass man wirklich gute Programme geschrieben kriegt. Die haben also sehr intensiv das Internet ausgeforscht und haben dann Vereinbarungen mit Wikipedia, hat sie eine Vereinbarung, dass nur ihre Botschaften privilegiert da als zuverlässig gelten, mit den Plattformen, mit einer Organisation wie NewsGuard, die Medien bewertet und Werbeboykotte organisiert gegen unzuverlässige, in Anführungszeichen, Medien. Die haben für die WHO, den Plattformen, gesagt, was sie an Gesundheitsdesinformationen löschen sollen. Mit Google, dass man also nichts mehr finden konnte, was irgendwie kritisch war, zumindest nicht so leicht mit Google. Sie haben Influencer bezahlt und aufgebaut, die per Schleichwerbung eben die WHO-Botschaften zu Corona und Impfung und das Volk bringen sollte, also ganz intensiv da gewirkt und auf UN-Ebene im Prinzip das Gleiche nochmal. Also da gibt's eine Veranstaltung mit der Kommunikationschefin, wo sie sagt, we own the science, stimmt, die Wissenschaft gehört uns und das erklärt, was sie alles machen. Ne? Ich wird sich jetzt ähnlich anhören, wie ich es bei der WHO beschrieben habe. Also auf der Ebene dann auch nochmal. Das ist dann direkt überführt worden jetzt in ein Instrument mit Influencern und so ist dann direkt auf Klima umgepolt worden jetzt. Es geht also, wird natürlich nicht zur Ruhe gelegt, diese Instrumente und diese Propagandamaschinerie, die wird jetzt für alles weiter genutzt, was gerade irgendwie wichtig wird und wo die UN ein Eisen im Feuer hat.
Also vielleicht erinnern sich auch Menschen, es ist glaube ich immer noch so, ich weiß nicht genau, unter jedem YouTube-Video, wo es in irgendeiner Form um Corona-Maßnahmen und die Impfung geht, kommt als erstes drunter gesetzt eine WHO-Link zu den wichtigsten Informationen zur Corona-Impfung. Also das ist wie so ein Standard-Balken darunter.
Und ich bin ja schon lange als Journalist, googelt man ja oft einfach nur, ne? Wobei googeln ja irgendwie scheinen die Suchmaschinen alle irgendwie an Google zu hängen, weil das betrifft alle. Und man hat total gemerkt, eigentlich in allem ist die Nutzbarkeit für kritische Recherchen extrem viel schlechter geworden. Ich nehme an, also bin ziemlich sicher durch diese UN-Vereinbarungen mit Google eben, dass zuverlässige Quellen nach oben geschoben werden. Zuverlässige Quellen sind Mainstream-Medienberichte über das, was man sucht. Man findet nicht mal mehr die Originalquelle inzwischen, zumindest nicht mit einer einfachen Google-Suche, die früher zuerst kamen, ne, sondern nur noch Mainstream-Medienberichte darüber. Um kritische Berichte zu finden, muss man schon ziemlich genau wissen, wonach man sucht, sonst findet man sie nicht. Und Originaldokumente oder sowas findet man inzwischen leichter mit KI, dem man konkret sagen, bitte gib mir das Originaldokument und so, und dann kriegt man es auch noch, ne? Aber Google und andere Suchmaschinen sind für kritische Recherchen sehr viel schlechter einsetzbar geworden seither, weil das alles weggedrückt wird. Nicht nur Corona und Klima, da ganz besonders, eigentlich in allem.
Dann gibt's noch ein Kapitel in Ihrem Buch, das hat mich sehr interessiert. Also da geht's explizit um Corona, um die Pandemiepolitik. Und es behandelt im Prinzip militärische Einflussnahme oder mögliche, also auch bewiesene. Es gibt ja nicht nur, da gibt's ja wirklich klare bewiesene. vielleicht mal so als Resultat Ihrer Recherchen, war die Pandemiepolitik in gewissen Teilen mehrheitlich eine Militäroperation?
Also sie wurde zumindest so behandelt in den USA. Ist ja schon im März der März 2020 der Nationale Sicherheitsrat zuständig gemacht worden. Und der hat dann das Gesundheitsministerium noch völlig entmachtet, indem er die Katastrophenschutzbehörde, die damit eigentlich gar nichts zu tun hat, aber dem Heimatschutzministerium untersteht, für die Umsetzung verantwortlich gemacht hat. Da gab es kein Know-how in Sachen Gesundheitsschutz. Die hatten nichts damit zu tun. Bei uns war auch schon Anfang März der General Holtherm ins Gesundheitsministerium gekommen und hat dann das RKI beaufsichtigt, das dann kurz nachdem der Nationale Sicherheitsrat in den USA zuständig war, komischerweise unter sonderbaren Umständen die Gefahrenlage auf hoch gestuft hat und damit die Lockdowns möglich gemacht hat. Mhm. In Großbritannien ist ein bisschen später eine Frau aus dem Geheimdienst dann an die Spitze einer, ich glaube, neuen Behörde gesetzt worden, die zuständig wurde für die Corona-Politik. In den Niederlanden hat der Geheimdienst eine sehr wichtige Rolle als Koordinator gehabt. Er hat die ganzen Gremien koordiniert und letztlich wahrscheinlich auch stark Einfluss genommen. Mhm. Was mich, also man wusste ja schon, dass es Event 201 gab. Mhm. Im September oder Oktober, glaube ich, 2019 schon, wo ja so eine Pandemie geprobt wurde und auch ganz massiv die Kommunikationsstrategie, die dann auch umgesetzt wurde später, auch sowas wie, dass man ein Datendashboard braucht, mhm. Von dem alle ihre Daten kriegen. Und das hatte dann die Johns Hopkins University sonderbarerweise, ich glaube schon im Januar oder Anfang Februar, die ganze Welt hat ihre Daten daher. Also wir haben unsere Daten aus den Regionen von Johns Hopkins gekriegt und so. Wusste man schon, aber dann habe ich noch gelesen, das International Fact-Checking Network, was damals etwa 3 Beschäftigte hatte, hat schon im Januar 2020 eine globale Corona Fact-Checking Alliance gegründet.
Okay.
Warum gründet jemand im Januar, wo eigentlich die einzigen Fakten, die weggecheckt wurden, war, dass jemand gewarnt hat, da kommt was ganz Schlimmes,
richtig,
ne?
Ja.
Dafür brauchen wir keine globale Fact-Checking-Alliance, weil wenn das so ist, dann merkt's bald jeder, dass es nicht so wild ist. Ne?
Ja.
Die haben im Januar schon so ein Ding gegründet, in 60 Ländern, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere.
Mhm.
Und da sind ja auch Geheimdienstverknüpfungen. Also es sieht alles danach aus, dass es als solches behandelt wurde, als Militär-Geheimdienstoperation, was ja auch jetzt letztlich nicht so überraschend ist, wenn man drüber nachdenkt, dass das ja so aussieht, als ob's aus dem Labor kam, wo Gain of Function / Biowaffenforschung betrieben wurde. Da kommt man ja schon auf die Idee, dass das vielleicht militärisch sein könnte. Mhm. Uns ist eben auch ein als geopolitischer Konflikt sehr stark wahrgenommen worden. Also die Amerikaner haben Desinformationsoperationen in Thailand gemacht. Es ist eine bekannt geworden, wo sie den Impfstoff schlecht gemacht haben, der Chinesen, einfach aus, damit die nicht chinesischen Impfstoff holen. Mit einer Social Media falschen Grassroots irgendwie Geschichte. Ne?
Also Astroturfing wieder so ein bisschen.
Astroturfing während Informationsoperation im Prinzip, während gleichzeitig bei uns schon oder bei Ihnen an den Universitäten schon geforscht wurde, wie man das Vertrauen in die Impfstoffe erhöht, die es noch gar nicht gab, ne? Und dabei auf Botschaften kam, die später auch genau so ausgerollt wurden bei uns, auch wenn sie nicht stimmten, aber die wurden ja auch entwickelt, bevor es überhaupt einen Impfstoff gab. Ne? Insofern kein Wunder, aber sie wurden als die wirksamsten in großen Laborexperimenten herausgefunden und dann wurden die auch genutzt, egal ob sie stimmen oder nicht.
Und Sie hatten ja auch einen Indiz, was ich auch stichhaltig fand. Wir hatten ja nur einen Abweichler von der Pandemiepolitik, jedenfalls in Europa, das war Schweden. Und Schweden war zu dem Zeitpunkt eben noch kein NATO-Mitglied, als es begann, richtig?
Ja, das finde ich auch bemerkenswert in der Hinsicht. Und dieses Ausmaß an Koordination bei allen anderen Ländern, ne, auf Maßnahmen hin, die extrem waren, die in keinem Pandemieplan drin standen, die oft auch gegen die Evidenz waren, ne? So wie der Lockdown, der R-Wert schon runterging, der angeblich so wichtig war und solche Dinge. Ne? Und das ist ja nicht nur bei uns passiert, das ist ja überall passiert. Ne? Und wer kann so eine Koordination herbeiführen? Ne? Da fällt einem schon die NATO ein, irgendwie. Wenn man so die Bergamo-Bilder, die haben ja auch ihren militärischen Bezug, ne, werden bis heute gern genutzt.
Soldaten im Gesundheitsamt, die keiner eigentlich gebraucht hätte.
Ja.
Was aber auch bedeutet, weiß nicht, ob Sie darüber Gedanken gemacht haben, dass die Aufklärung der Pandemiepolitik deshalb, also vielleicht ist sie deshalb auch so schwierig und so schleppend, weil dahinter doch noch mehr steht als einfach nur falsche Pandemiepolitik.
Ja, auf den Gedanken könnte man kommen. Ja, weil das da darf man ja im Zweifel auch nicht ran, ne? Wenn sowas dahinter ist, wenn starke geopolitische Interessen mit involviert sind, dann gibt's starken Widerstand. Es gibt ja auch die niederländische Gesundheitsministerin hat das rausgelassen, mehr oder minder unvorsichtig oder versehentlich, dass es diese geheimen Resilienzziele der NATO gibt, die sich auch auf die hybride Kriegsführung, / Desinformation, aber auf alles Mögliche beziehen. Die sind geheim. Die muss die Regierung erfüllen. Es sagt keiner, ob wenigstens der zuständige Ausschuss im Parlament, der mit solchen Geheimdienstgeschichten oder Militärgeschichten zu tun hat, wenigstens vertraulich darüber informiert ist. Keine Partei will sich irgendwie dazu äußern, obwohl es ja eigentlich Seite 1 Nachrichten sein müssten, die Medien schreiben auch nicht drüber, dass die Regierung geheime NATO-Ziele zu erfüllen hat, von denen die Bürger nichts wissen, und die Parlamentarier alle oder die meisten auch nicht, und keiner sagt was dazu. Also das geht für mich sehr stark in die Richtung und also das kommt ja, also darüber kommt man ja auch zu diesen EU-Sanktionen und so, ne? Das ist ja, leitet sich da ja ab. Da hat die EU hat ihre strategische Agenda 2024 bis 29, 2024 nach so einem NATO-Gipfel rausgebracht. Da hat sie praktisch alle die Desinformation in ihrer sehr weiten Definition betreiben zu Staatsfeinden erklärt. Und dann hat es nicht lang gedauert, bis diese Sanktionen kamen. Also das ist ganz klar hybride Kriegsführung letztlich, die eben auch gegen die eigenen Bürger geht, wenn sie zu kritisch werden.
Und der Wahlkomplex dient ein bisschen dazu, auch das zu vertuschen, dass es darum eigentlich geht, wenn sie sich Faktchecker oder NGO nennen.
Ja, wobei der Schleier, der wird langsam dünner. Es gibt, also einem Treffen beim Innenministerium 2023 sind zwei Allianzen von NGOs rausgekommen. Die eine heißt Toneshift. Das sind praktisch die von Demokratie leben geförderten Faktenchecker und anderen Institutionen des Wahrheitskomplexes. Die sind da zu einer Allianz zusammengebracht worden. Und die andere heißt, komme ich noch drauf, Allianz, hier mein Spickzettel hat's, Allianz für eine resiliente Informationsgesellschaft. Die sind auch verknüpft, die beiden. Also ein, das Netz ist es, glaube ich, ist in beiden drin. Schreibt sich mit zwei T, ist in beiden drin und ist so eine Vernetzungs-NGO, also eine Zentralstelle irgendwie. Und diese Allianz für resiliente Informationsgesellschaft, ich habe es nachgezeichnet im Buch, kann es jetzt nicht aus dem Stand, aber die stellt sich selber sehr stark in die Zeitenwende und in den Zusammenhang mit der deutschen Sicherheitsstrategie. Also die wird schon ziemlich militärisch und das sind auch NGOs, staatsfinanzierte NGOs des Wahrheitskomplexes, die da drin sind. Also der Schleier wird schon langsam, wie uns geht, also um Desinformation und sowas, der Schleier wird dünner langsam vor dem Militärischen.
Am Ende Ihres Buches sprechen Sie ja von einer potenziellen Rückabwicklung. Weil wenn man sich das alles anhört, was Sie sagen, klingt schon auch übermächtig, würde ich sagen, oder wirkmächtig. Und eine Rückabwicklung würde ja auch bedeuten, dass man Menschen oder überhaupt Menschen darüber informiert, dass es den gibt und dass sie sich dafür entscheiden, ihn rückabwickeln zu wollen. Dafür müssen sie ihn aber erstmal kennen. Aber wie sieht jetzt eine potenzielle Rückabwicklung aus?
Ja, also in den USA sieht man es ja schon. Ich will auf keinen Fall als Trumpist gelten, ne? Was er da macht, indem er ihn rückabwickelt. Also es passiert ja in den USA weniger, weil dort der Schutz der freien Meinung strenger gehandhabt wird von den Gerichten. Und da gab es Klagen wegen Finanzierung von solchen zensorischen Organisationen durch die Regierung, die bei uns gang und gäbe ist. Und da verliert die Regierung eben. Bei uns interessiert es die Gerichte irgendwie nicht. Ne? Denen reicht der Schleier der Nichtregierungstätigkeit. Trump wickelt den ab, hat die Finanzierung eingestellt, zum Teil Dinge verboten, aber nur, weil sich dieser Komplex ganz dezidiert gegen ihn und seine Gruppe richtet. Weil er keinen solchen Komplex hat, macht er es eben, und weil es seiner Art entspricht, macht er die Meinungsunterdrückung eben ganz direkt. Und er erforscht ja aus, ne, wer ein Studentenvisum haben will, muss jetzt seine sozialen Medien offenlegen. Inzwischen sogar jeder, der visafrei reisen will, setzt die Universitäten unter Druck. Ne? Also es ist kein Deut besser, es ist letztlich als mindestens genauso schlimm, aber er zeigt, dass man den abwickeln kann. Und in zarten Ansätzen geschieht's jetzt bei uns doch auch. Also im Buch habe ich noch geschrieben, passiert noch gar nichts, weil es hat halt irgendwann Drucklegung. Aber jetzt ist immerhin Hessen gegen Hetze praktisch abgewickelt worden.
Von einer Meldestelle, ne?
Von einer Meldestelle, ja. Die für ganz viel von diesen Exzessen der Strafgerichtsbarkeit verantwortlich war. Von einem CDU-Innenminister, der sagte, dass dieses Denunziantentum wollen wir nicht fördern. Und eine CDU-Familienministerin hat jetzt immerhin mal angekündigt, dass 200, das ist nicht so viel bei der Vielzahl von Projekten, die Demokratie leben fördert. Ne? Klingt sehr viel, aber es sind Tausende, die da gefördert werden. Von daher muss man mal gucken. Aber immerhin hat sie schon mal gesagt, dass einige Projekte von Hate Aid und anderen nicht mehr finanziert wird. Also gerade gerade bei den CDU-Anhängern, Konservativen, die da ja auch, die jetzt an der Regierung sind und diesen Komplex fördern, weiterhin ist es schon wichtig, da auch in der Breite Rechtfertigungsdruck zu schaffen, weil die können das dann schon rückabwickeln zum Teil. Auf der EU ist es ein bisschen schwieriger, aber da ist Deutschland ja auch nicht ganz unwichtig. Insofern, das geht schon, wenn sich der Wind dreht, und gesellschaftlich hat der Wind sich ja schon gedreht. Also dieser Komplex hat ja schon die, um es mal militärisch auszudrücken, die Lufthoheit in der Diskussion verloren. Es Hate Aid ist jetzt nicht mehr der leuchtende Retter aller im Internet verfolgten, sondern wird von sehr vielen schon auch als zensorische Institution inzwischen betrachtet. Und so geht's vielen anderen auch. Also wenn sich das dreht, kann sich das schon auch ändern.
Macht's eigentlich was mit Ihnen als Journalist, wenn Sie all das wissen, wie Sie schreiben, was Sie veröffentlichen, was Sie öffentlich äußern? Also kommen diese Chilling-Effekte auch bei Ihnen an?
Eigentlich nicht. Man kriegt natürlich schon ein bisschen Angst. Ist mir schon wichtig genug, dass man der Nächste sein könnte, der sanktioniert wird oder so. Aber gut, ich gehe dann nach dem Motto, viel Feind, viel eher. Nein, ich mache da schon weiter. Man macht sich ein bisschen Sorge, aber das geht mein Naturell zuwider, da Rücksicht drauf zu nehmen. Natürlich nimmt man hier und da Rücksicht drauf, dass man manche Theorien, die man jetzt hat, aber nicht hart belegen kann, lieber nicht äußert, wenn man weiß, dass man da in eine Ecke gedrängt wird, wo man nicht sein will. Aber ich bin da eh schon hingedrängt. Also meine Fernsehauftritte und sowas und Mainstream-Auftritte, die ich vielleicht bis vor 5 Jahren und so durchaus noch hatte, die gibt's auch nicht mehr, ohne dass ich solche Angriffe erlebt habe, wie sie andere erleben, ne? Dass sie massiv angegriffen werden. Aber im Hintergrund passiert es, und ich höre es auch als, ne, wenn jemand eine Veranstaltung mit mir machen will bei irgendeiner Organisation und mir dann rückmeldet, dass ihm gesagt würde, nee, mit dem machen wir keine Veranstaltung, das ist ein Verschwörungstheoretiker oder das ist ein Rechter oder sowas. Also man wird da im Hintergrund schon geframed, aber gut, das ist, ich verstehe das halt. Insofern hilft's, ne? Ich verstehe das als Kampf gegen gewisse Interessen für die Bürgerrechte und sehe das auch dann nicht irgendwie moralisch oder so, sondern ich weiß, da steht was gegenüber, das hat seine Interessen und ich stehe da dagegen, und da muss man mit Gegenwind rechnen.
Vielleicht zum Schluss noch eine offene Frage: Was gibt's zum Wahrheitskomplex noch zu sagen, zu erwähnen, was auch in Ihrer Recherche vielleicht Sie beeindruckt hat, was Sie denken, das müsste der Zuschauer oder der Zuschauerin schon noch wissen oder gehört haben, wenn es um diesen doch sehr dichten Komplex geht?
Das ist das, was mich mit am meisten beeindruckt hat. Das geht jetzt wieder in den Komplex Militär. Stichwort Disarm. Aha. Das ist ein Rahmenwerk, das fürs US-Militär, also im Auftrag des US-Militärs entwickelt wurde, und das dazu dient, Informationsmanipulation, Desinformation zu kategorisieren, sehr fein, also das ist eine Matrix mit weit über 100 Zellen, die gibt's in Blau und Rot. Das eine ist im Prinzip die Abwehr, also die Fremden, und das andere ist das, was man selber macht dann, mit jeder Gegenmaßnahmen, jede Schattierung von Zensur dabei und so. Und das wird, also das dient dazu, den Wahrheitskomplex zu koordinieren. Ne? Mhm. Dass alles, womit man sich beschäftigt, wird so klassifiziert, das ist T301 oder was auch immer. Ne? Und dann ist damit schon gesagt, welche Aspekte da alle drin sind, ne? Was da gemacht wird und so. Und dann, was, wie man sich damit beschäftigt. Und das ist seit 2023 das vereinbarte Koordinationsinstrument transatlantisch, um die NGOs untereinander, die NGOs mit den Behörden und die Behörden untereinander und das Ganze transatlantisch zu koordinieren. Also das zeigt das Ausmaß der Koordination des Ganzen. Mhm. Das war noch unter Biden, ne? Aber es gibt's immer noch. Also anscheinend segelt das noch unterm Radar von Trump wie manches andere. Und es ist die deutsche NGO, die keiner kennt, Alliance for Europe, die das Ding koordiniert. Also die NGOs darin ausbildet, das Ding zu nutzen. Die Disarm-Stiftung unter sich hat, die diese vom amerikanischen Militär geschaffene Ding fortentwickelt und verbreitet und sonst noch alles. Also da bin ich schon was vom Stuhl gefallen, als ich das rausgefunden habe. Also das Stichwort Disarm, alles groß geschrieben, Disarm-Framework, lohnt sich zu merken und mal anzugucken.
Mhm. Vielleicht nehmen wir das als letzte Anregung für die Leute, selber in die Recherche zu gehen oder sich das Buch zu schnappen und zu lesen. Herr Hering, ich danke Ihnen sehr für Ihr Kommen und für diesen tiefen Einblick in den Wahrheitskomplex.
Vielen Dank auch, Herr Hering.